Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt am Start. Vis-à-vis hockt der Linus, der wieder zurück ist. Ich glaube, das erste Mal dieses Jahr.
Ja, voll, das erste Mal im 25.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Und der Robin Kamper ist auch wieder am Start. Robin, schön bist du da.
Danke vielmals. Ciao zusammen.
Und ja, wir sind heute zu dritt unterwegs und wollen ein bisschen über die Super League schwätzen, was so passiert ist auf diesem Fußballplatz das Wochenende. Zuerst mal aber vorweg, Linus, Robin, wie habt ihr eure Wochenende verbracht?
Hey, du, ich meine, wir haben uns ja gestern schon getroffen gehabt. Gestern, also am Sonntag, haben wir noch zusammen ja, ein spannendes Interview geführt. Das kommt dann noch im Verlauf von dieser Woche, am Mittwoch, wenn es mal recht ist, für alle Zuhörenden.
Richtig, dann, ja. Richtig.
Insofern gestern natürlich sehr cooler Tag gewesen. Und ja, am Samstag auch schon ein bisschen unterwegs gewesen. Dort noch mal ein bisschen mit anderem Sport auseinandergesetzt, Skirennen geschaut, Kitzbühel-Abfahrt ist noch gewesen. Ja.
Ja, da ist bei mir eigentlich Ähnliches auf dem Programm gestanden. Sonntag bin ich auch am Start gewesen. Samstag hatte ich noch ein Testspiel gehabt, wo ich jetzt spiele im Amateurbereich bei IF Juventus. Und ja. Ich freue mich dann auch auf den Mittwoch, wenn die Folge dann rauskommt.
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, auch ihr, liebe Zuhörer, dürft euch freuen auf ein spannendes Interview mit einem Gast, den wir aus der Super League euch werden mitbringen. So viel haben wir ja auch schon ein bisschen verraten auf Instagram. Und ja, das Gespräch, da freue ich mich auch sehr drauf und auch auf eure Resonanz dann. Zuerst steht aber noch unser tägliches Brot an, würde ich mal sagen. Und zwar, ja, die Super League. Bevor wir aber dort anschauen, gibt es noch ein, zwei Sachen, die man muss verkünden im Bereich von der Super League, was Transfers und Vertragsverlängerungen angehen. Linus, was hast du uns mitgebracht?
Ja, starten wir doch gerade mal mit der grössten Neuigkeit bezüglich Vertragsverlängerungen. Marvin Hitz, der beim FCB nochmal um ein Jahr verlängert, bis 2026. Ja, ist gestern, glaube ich, auch noch angesprochen worden. Die Interviews, ja, hat recht happy gewirkt, dass du da nochmal ein Jahr das Goal hüten beim FCB. Ich denke, dort wird dann schon irgendwann mal die Frage sein, kann man da ein neues Jungs aufbauen neben Marvin Hitz. Also, ja, bin gespannt, wie es dort weitergeht. Ich weiß nicht, hat da jemand von euch noch gerade etwas dazu, sonst will ich zum nächsten gehen.
Also, ja, also ich finde schon auch, das ist ein Statement für ja, also ein Bekenntnis zu ihm. Ich finde es doch ein bisschen überraschend, weil der FCB jetzt doch eigentlich zwar gesagt hat, auch jetzt im Winter, man würde eher wenig aktiv sein auf dem Transfermarkt. Ich finde jetzt aber eigentlich, ehrlich gesagt, ist der FCB für mich fast die aktivste Mannschaft bis jetzt. Und ja, auch mit dieser Verlängerung von Marvin Hitz, finde ich, habe ich jetzt das Gefühl, ist jetzt nicht unbedingt die Strategie, die man sonst so fährt. Aber ja, ich glaube, man setzt dort auf Kontinuität. Meiner Meinung nach gibt es einen Goalie speziell, wo ich, fand ich es der logische Schritt, wenn er zum FCB würde gehen. War für mich der Justin Hammel, aus Sicht vom FCB, ehemaliger Junior. Aber gut, also man hat sich für einen Marvin Hitz entschieden und ja, er zeigt sich immer noch gute Leistungen. Aber jetzt von meinem Gefühl aus, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht zwingend unbedingt mit dem gerechnet.
Ja, ich glaube vor allem, was interessant ist, ein Stück weit ist der Ball auch bei ihm gewesen, ob er wirklich auch nochmal will weitermachen will. Und ja, man muss auch ehrlich sein, das hat er sich auch erarbeitet mit seinen Leistungen in den letzten paar Monaten, Wochen. Und ja, für mich auch irgendwo durchverdient.
Ja, ich denke auch, vielleicht gerade in der Phase, wo der FCB ist, so eben wie du es angesprochen hast, weil er so Konstanz, vielleicht auch eine gewisse Leaderfigur hinter, aber auch international Erfahrung mitbringt. Ich glaube, das kann dem Team sicher auch nochmal ein Jahr weiterhelfen. Ansonsten haben wir noch von Servette News den Joseph Nange oder Nange?
Nange. Ich glaube, ist aus Belgien.
Ja. Belgisches Offensivtalent, gehört Juve. Ja, mal schauen, wie das sich bisher macht. Iverdon hat auch noch zugeschlagen, Christian Nunez. geholt. Ich muss sagen, es hat mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da noch ein, zwei Hintergründe hat.
Er ist von Paraguay, ist ein defensiver Mittelfeldspieler und glaube ich, sollte dem Trainer dort jetzt auch nochmal Möglichkeiten geben, eine gute physische Präsenz im Mittelfeld zu haben.
Sehr gut.
Und ja, dann mache ich sonst den Letzten. Mhm. Der Federico Barba, der von Como zu Sion ist, habe ich vorher nicht gekannt. Jetzt, nach diesem Wochenende, sicher noch ein bisschen in Erinnerung geblieben im Spiel gegen den FCB. Auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen, aber auf jeden Fall verstärkt auch die Defensive von Sion. Also ist eigentlich, glaube ich, der 1-zu-1-Ersatz von Joel Schmid, wenn es mir recht ist. Und ja, in dem Sinn war eigentlich der Teppich, Robin, für dich ausgelegt, um hier notlos in unsere Super League überzuleiten.
Gut, springen wir in die Super League, wo am Samstag wieder weitergegangen ist. Wir fangen an mit GC IB. Ist ein 0-0, ein weiteres 0-0 aus IB-Sicht. Und ja, das Spiel hat jetzt nicht mega viel zu bieten gegeben, habe ich gefunden. Schon nur, wenn ich auch ein bisschen die Statistiken anschaue, so von IB, das sind 24 Schüsse, einen aufs Goal und einen Nachspielzeit. Also das zeigt schon mal, dass defensiv eigentlich recht viel okay ist, aber offensiv nicht viel geht. Und da würde ich jetzt auch mal gerne in die Runde fragen, wie ihr das jetzt so ein bisschen seht, betreffend Contini, der jetzt hier das dritte Spiel hat, das zweite in der Meisterschaft. Was sind da schon mal ein bisschen erste Anzeichen für ein eventuelles Problem in der Offensive?
Ja, also wie du gesagt hast, also drei Spiele, noch kein Goal. Das ist sicher mal ja, unterm Strich ungenügend. Ich muss aber sagen, ich finde es vor allem auch spielerisch einfach noch ein bisschen zu wenig von IB. Ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Sie haben jetzt doch auch personell wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten als vielleicht noch vor der Winterpause mit den Verletzten und so. Ja, da habe ich mehr, muss ich sagen, habe ich mehr erwartet von IB. Ich muss aber auf der anderen Seite auch dann sage ich, finde, GC ist in der Tabelle werden die Unterwert geschlagen. Ich finde, GC ist jetzt seit längerem eigentlich relativ stabil, ist kein einfacher Gegner. Aber natürlich, wenn man 24 Mal schießt und nur ein Schuss davon kommt aufs Goal, ja, das ist zu wenig. Aber ich würde es jetzt vielleicht noch nicht zu gross machen.
Ja, wenn ich gerade dort einhaken darf, also GC, ich glaube, das ist dann nochmal ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht dann auch nochmal schnell drauf zurück. Bei IB glaube ich schon, dass dort eine gewisse Enttäuschung vorhanden ist, insofern, als dass man sich vielleicht mindestens 3 Punkte aus 2 Spielen erwartet hat. Wir dürfen schon nicht ganz vergessen, sie haben doch gegen 2 eher tabellarisch untere Mannschaften gespielt gehabt, vor allem gegen Vinti daheim und jetzt auch gegen GC. Wie es beide schon ein bisschen angesprochen haben, habe ich schon auch gefunden, dort darf man, glaube ich, erwarten, aus Sicht von IB mit dieser Breite im Kader, dass da mehr kommt. Du hast die Lösungen angesprochen, Robin, die mir schon auffallen. Also ich finde es extrem eindimensional, das ganze Spiel, auch wenn sie defensiv sicher mir nochmal einen solideren Eindruck machen. Wobei ich der Meinung bin, GC kann das Spiel hinten raus fast noch gewinnen, nebst dem, dass sie eine Penalty verschießen. Bin schon ein bisschen überrascht auch, dass vom Ansatz her für mich gefühlt nicht viel Neues kommt. Also ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber er hat zum Beispiel noch mit dem Gavula und dem Iten als Doppelsturm probiert. Das haben vor ihm auch schon 2 probiert. Das geht nicht auf und mir macht es ein bisschen rotlos, weil ich sehe keine neuen Ansätze bis jetzt.
Eine weitere Statistik, die ich auch noch herausgefunden habe das Wochenende, ist sicher auch, dass IB in der Vergangenheit oft gefährlich war über Flanken. Also ich rede jetzt auch von den letzten paar Saisons, wo sie immer wieder Präsenz gehabt haben über Russen und dann kopfballstarke Mittelstürmer gehabt haben im Zentrum inne. Und sie haben tatsächlich noch kein Kopfballgoal gemacht diese Saison. Und das war eigentlich auch eine Stärke von IB, wo jetzt auch einfach kein Thema mehr ist. Und zum Spielerischen, man hat in den Interviews ein bisschen rausgehört, wenn man im Keller zugelassen hat, im Goalie, dass das Platzverhältnis nicht optimal waren im letzten Grund. Aber das ist für mich irgendwo durch dann ein bisschen zu einfach, weil du hast halt schon gutes Spielermaterial bei IB. Und ich finde auch, wenn der Platz einmal nicht so gut zu Weg ist, auch wenn du eine Kunstrasenmannschaft bist in dem Sinn, solltest du trotzdem mit der Dominanz deine Chancen können kreieren. Und das ist ein grosses Thema bei IB, glaube ich.
Ja, vor allem, wenn der Platz schlecht ist, dann müssen wir ja gleich so die Ansätze sehen. Und dann vielleicht funktioniert das eine oder andere nicht. Aber ich finde auch hier hat man meiner Ansicht noch zu wenig gesehen. Und ich meine, Contini hat jetzt, klar, die Winterpause war nicht ewig lang, aber doch ein paar Wochen Zeit gehabt, um mit dieser Mannschaft ja, sich vorbereiten, vielleicht das ein oder andere spezifisch anzuschauen und zu verbessern. Und von dem sehe ich einfach zu wenig. Ich glaube, auf der Habenseite haben wir den Marvin Keller, der ja, beweist, dass er dazwischen Pfosten gehört, glaube bis jetzt der Top. Zwei Penalty gehabt in einer Woche. Also ich glaube, der Schachzug ist immerhin mal aufgegangen.
Absolut. Ich glaube schon auch, eben, gerade defensiv, dort sind sie jetzt einigermaßen stabil. Das war ja auch ein eine Problematik in der Vorrunde. Aber gross an Chancen, wie gesagt, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Es ist der Hatscham in der ersten Halbzeit, wo man dort mit dem rechten Fuß knapp über das Goal schießt. An einem guten Tag sitzt auch mal.
Der springt auf.
Richtig.
Von wegen Platzverhältnis.
Richtig. Aber sonst zwingbare Chancen. An denen hat es gemangelt.
Wenn ich dort auch nochmal einhaken und vielleicht auch langsam noch ein bisschen auf GC schauen darf, ich bin eben, ich habe es vorher auch gesagt, ich bin einverstanden damit, dass man auch defensiv ein bisschen gewisse Stabilität sieht. Es ist aber schon auch so, dass, wenn es ein bisschen blöd läuft, also es gibt Gewinne, gibt es ein, zwei Chancen, wenn die im falschen Moment reingehen, dann ja, ist es dann auch wieder recklig. Jetzt ist es auch wieder so gewesen, dass der Marvin Keller eine Penalty hat. Da sieht für mich der Laris Benito überhaupt nicht gut aus. Das ist für mich auch ein Thema, was sich ein bisschen durch die Saison zieht.
Ist aber schon eine softe Penalty.
Ich finde gar nicht.
Ich finde es mega soft.
Extrem unclever angestellt.
Ich denke unclever, aber vieles nicht.
Körpergröße spielt halt in dem Zweikampf auch ein bisschen eine Rolle. Und
haben wir das Wochenende aber mehrere von diesen Situationen gehabt, lustigerweise.
Ja, richtig, ja.
Aber ja, also ich sage jetzt mal so, klar, es ist nicht der härteste Penalty, so weit würde ich gehen, aber ich denke mir schon auch, dass man in so einer Spielsituation, es steht 0-0, du bist auswärts und du willst Punkte holen, dass du dich dort, das darf ich glaube vom Laris Benito erwarten, dass man dort sich ein bisschen cleverer anstellt, weil
du kannst mit seiner Erfahrung,
oder? Ich wollte sagen, du kannst nicht immer erwarten, dass der Goalie Penalty hat, nicht, dass er das macht.
Absolut.
Aber, ja, also dort ist sicher noch nicht alles gelöst und wiederum zum dort eben auf GC aufspringen. Ich weiss nicht, wie es ihr gesehen habt, aber ich muss sagen, mir gefällt das neue GC recht gut. Sie machen relativ viel aus ihren Möglichkeiten. Ich glaube, offensiv, das hat auch der Alex Frey im Studio gesagt, dort sind sie limitiert, aber defensiv haben sie jetzt ja, 2-0 gespielt. Einer ist in Unterzahl sogar. Auswärts in Sion, wo schwierig ist, und dann gegen IBE, wo schwierig ist. Also für mich gerade bei GC ist schon definitiv ein Aufwärtstrend erkennbar jetzt über mehrere Spiele.
Ich glaube es auch, ja. Also die Statistiken sprechen momentan sicher für GC. Unter dem neuen Trainer Oral noch keine Niederlage. Und ich muss sagen, ja, das ist schon ein bisschen auch ein kleines Statement, oder?
Ja, also ich meine, ich habe schon länger so ein bisschen die Fahne ein bisschen hochgehalten für GC, jetzt so durch die Podcast-Diskussion auch schon in der Herrunde. Ich bleibe doch ein bisschen bei meinem Punkt, dass ich glaube, dass GC in der Tabelle ein bisschen schlechter wegkommt, dass sie eigentlich in das Spiel spielen oder häufig resultatmäßig. Ja, die haben, glaube ich, die ein oder andere Punkte liegen lassen, wo sie rein vom Spielerischen her, finde ich, eigentlich nicht schlecht dabei gewesen sind, auch noch unter dem Schellibaum. Also von dem her, ich bin gespannt, wie sich das bei GC jetzt weiterzieht und wie das gesagt haben beide. Die Mannschaft dunkt einem einfach nochmal ein Ticken stabiler jetzt. Und ich glaube, eben mit so einem Resultat auch eben unentschieden gegen IB, wo weiterhin eins von den stärkeren Teams ist, auf dem lässt sich auch weiter aufbauen. Und ich glaube, dort, ja, dort ist etwas Gutes am Entstehen.
Bevor wir weitergehen, vielleicht noch schnell die kleine Randnotiz mit dem Mesha Gelia und dem Shaik Nias, die nicht im Kader waren am Wochenende. Dort schwätzt man vor Gespräch mit anderen Vereinen. Ist das vielleicht etwas, wo IB zu gut kommt, wenn dort wieder ein Problem gelöst ist? Weil ja, ist ein Problemfall gesehen Anfang der Saison. Dann ist die schwierige Situation gekommen mit dem Tod vom Kind. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich auch ein guter Spieler. Ja, es ist lange auch Stammspieler gesehen. Haben Sie das Gefühl, dass dort, war das etwas, wo IB wird Luft geben oder verliert man dort zwei gute Spieler, die eigentlich wertvoll fürs Team wären?
Ja, grundsätzlich ist es so, wenn einer will gehen, muss ihn eigentlich gehen. Weil da spielt auch der Kopf eine Rolle. Gerade bei Melia jetzt zum Beispiel auf diesen Match bezogen, hätte, glaube ich, IB wahnsinnig können helfen können. Vor allem, wenn der Platz eben nicht so gut parat ist, dass du mal mit einem Chip oder mit einem gezielten langen Ball hinter die Abwehr kommst und er mit seiner Geschwindigkeit kann dann schon auch gefährlich werden in dem Sinn. Aber wie gesagt, also, wenn die hier im Gespräch sind und eigentlich das Bedürfnis haben, den Verein zu verlassen, dann musst du sie grundsätzlich ziehen.
Ja, ich denke es auch. Also, da nicht viel dazu zu fügen. Elia rein spielerisch wäre, ja, wäre wichtig für die Mannschaft, aber, ja, es bringt ja nicht den Spieler, der mit dem Kopf nicht recht da ist oder wo weiter möchte. Es bringt ja nicht, den will jetzt heben. Jetzt vielleicht noch IB ganz schnell, dort noch die Klammer aufmachen zum Spiel, das sie unter der Woche noch hatten. Ich habe ja vorhin gesagt, der Marvin Keller hat zwei Penaltys die Woche, der andere ist in der Champions League gesehen gegen Celtic. Dort sind sie in der ersten Hälfte recht unter die Räder gekommen, sind mit einem 1-0 aus dem Spiel raus, aber ja, stehen dort weiterhin ganz hinten, haben noch keinen Punkt geholt in der Champions League und haben jetzt noch eine Chance gegen Roter Stern Belgrad jetzt in der kommenden Woche.
Ja gut, also da habe ich nicht viel dazu zu sagen. Also ich glaube, aufgrund von dem, wie die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, vor allem mit der Meisterschaft, mit doch auch zwei, drei schwierigen Gegnern relativ am Anfang, ist der Trend in der Champions League relativ schnell erkennbar gewesen. Nichtsdestotrotz haben sie sich auch probiert, irgendwie ihr Gesicht zu wahren, jetzt im Verlauf vom gegen Schluss von der Champions League-Kampagne. Und ja, jetzt hofft man wahrscheinlich, dass man das irgendwie noch super kann mit der anständigen Leistung ja, abschließen. Aber ich glaube, der Fokus gilt ganz klar der Meisterschaft und Göpp, sind sie noch dabei, oder?
Göpp, sollten sie dabei sein?
Ja, ja stimmt, doch, sie gegen Schaffhausen weiterkommen.
Richtig.
Von dem her, ja, das ist das. Aber ich glaube, mit dem können wir es auch gut sein lassen. Und ja, da eins weitergehen, würde ich sagen. Und zwar zu im zweiten 0-0-Spiel an diesem Wochenende, auch am Samstag, Yverdon gegen Servette. Servette auch mit dem zweiten Unentschieden von zwei Spielen. Ja, muss sagen, also, ich bin ein bisschen enttäuscht von Servette. Einfach auch, also jetzt eher so aus einer emotionalen Sicht, weil ich immer wieder sage, ich mag die verschiedenen Spieler, die Genfer haben, vom Mix her, mag ich extrem gut. Es ist für mich ein bisschen ein ähnliches Thema, auch wie bei IBE. Mir fehlen dort gerade im Zuspiel gegen vermeintlich schwächere Gegner, fehlen mir dort ein bisschen die Lösungsansätze. Und ja, wiederum auch Yverdon ja, holt dort einen wichtigen Punkt gegen einen Abstieg. Ist ein bisschen bitter für Vinti, der eigentlich ja, wo zwei Goals schießt, da kommen wir dann auch nachher noch dazu, aber auch wieder Punkte liegen lassen im Vergleich zu der direkten Konkurrenz. Ich weiss nicht, Robin, was ist denn dir so aufgefallen in diesem Spiel?
Ja, mir ist eigentlich aufgefallen, dass Servette grundsätzlich mehr Spielanteil, mehr Möglichkeiten gehabt hat, wenn du es vergleichst. Der Bernardoni, der Goalie von Yverdon, hat auch noch ein, zwei Saves dort auch gehabt. Einmal Uatra, einmal Maseku von Servette. Maseku, Entschuldigung.
Ja. Und einmal Kutesa noch.
Und Kutesa hat auch noch eine Möglichkeit gehabt. Aber sonst ist das Spiel auch eher auf defensiv ausgeprägt gewesen. Du hörst auch in dem Interview nach dem Spiel, Yverdons Umfeld dort ist ziemlich zufrieden gewesen, auch mit dem Punkt, wo sie sich erarbeitet haben. Und sie sagen jetzt einfach, dass sie offensiv noch das in den Griff bekommen. Aber eben, ein mega spektakuläres Spiel ist das jetzt in dem Sinn aus meiner Sicht gar nicht gewesen.
Ich denke auch, der Approach von Teams, die halt unten in der Tabelle festhängen. Also nehmen wir GC vorher, nehmen wir Yverdon jetzt, dass sie sagen, hey, wir wollen unsere stabile Abwehr raus, unsere Spiel machen. Wenn es muss sein, stellen wir mal eben den Bus hinten rein, machen zu und nehmen dann einen Punkt mit aus so einem Spiel. Und ich glaube, das ist ein guter Approach, weil eben offensiv mal den Lucky Punch oder einfach mal über einen Standard oder sonst was zum Goal kommen, das kannst du immer machen. Von dem her, ich glaube, das muss auch so ein bisschen der Ansatz sein. Und ich denke, ja, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein mit dem Punkt.
Das stimmt, Lucky Punch ist ein gutes Stichwort. 9 Minuten vor Schluss hatte Varol Tasa noch eine sehr, sehr gute Chance,
ja,
wo der Joel Mal aber auch gut kann verhindern. Er
rutscht ein wenig durch und dann kriegt er ihn trotzdem noch. Gell?
Richtig, ja. Richtig. Der Ball ist ein bisschen hängen geblieben. Glück für Servette, weil dann verlierst du auch mal so ein Spiel.
Ja, also Glück für Servette ist nicht falsch. Ich finde halt, und dort trennt sich vielleicht jetzt langsam, und das werden wir in den nächsten paar Wochen auch sehen, trennt sich vielleicht ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil du die Match gegen die Teams hast, wo du grundsätzlich von Anfang an weißt, was auf dich zukommt. Ich glaube, es gibt komplexere Ausgangslagen gegen Teams, die auch ein bisschen mitspielen wollen. Aber wenn du auf Yverdon gehst, wenn du auf Zürich zu GC gehst, ja, auch Vinti, ähnliches Thema, du weißt schon eigentlich, was auf dich zukommt. Und da muss ich schon sagen, jetzt, ob es IBE ist, was wir vorher diskutiert haben, oder auch Servette, mit der Qualität, würde ich mir dort schon mehr erwarten. rein aufgrund von dem auch, dass ja eben oben raus immer nach wie vor alles eng ist. Ich habe es heute wieder gesehen, IB hat 10 Punkte Rückstand auf den ersten. Und den musst du irgendwie ziehen, egal wie. Da reden wir immer klassisch von diesen dreckigen Sieg. Und ich finde es nicht das optimale Zeichen, wenn du so lange auf dem Null bist, dass dann nachher die schwächere Mannschaft oder die defensiv eingestelltere Mannschaft, dass die dann nachher auf einen Lucky Punch hoffen. Ich glaube, das ist immer ein Zeichen dafür, dass man in diesem Match nicht super, 100% super geschafft hat.
Ja, also, sehe ich genau gleich. Ja.
Ich würde sonst den Ball gerade aufnehmen und zum nächsten Spiel gehen, weil ein Team, das diese Match dann in der Regel eben noch gewinnt, diese Saison, ist halt der FC Lugano, wo auswärts zum 3-2, also auch relativ umkämpft, ziemlich in Extremis noch den Sieg holt, aber wo das eben schaffen, wo in der ersten Hälfte wieder, wie im Spiel vorher schon, nicht ganz parat gewesen sind, wo dann aber nach der Pause wirklich stark eigentlich zurückgekommen sind und am Schluss 3 Punkte holen. Und ich glaube, das sind am Schluss eben die entscheidenden Punkte, wo eben, wie du sagst, wo es ausmachen, ob man in dem Meisterschaftskampf drin ist oder eben nicht ganz.
Ja, also ist für mich auch nicht überraschend. Lugano haben wir das jetzt schon diverse Mal attestiert über den Verlauf der bisherigen Saison. Und ja, also ich denke, es ist nicht einfach gewesen für sie. Ich meine, sie sind 2-0 hinten zur Pause, sie kriegen das Goal auch relativ früh. Und Vinti macht es auch gut. Ich glaube, gerade vor allem, wenn man jetzt mal so auf den Matchplan schaut, ist der Matchplan von Vinti in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut aufgegangen. Aber auch hier zeigt sich wieder ein Spitzenteam in Form von Lugano. Die Wechsel, die Mattia Gocciardi macht, die schlagen voll ein. Cimignani schießt 2 Goal, kommt in der Pause rein, hat jetzt lange nicht gespielt. Hat jetzt öfters mal nicht wirklich viel Einsatzzeit bekommen, macht 2 wichtige Goal, vor allem das erste ist sehr doof, der trifft er brutal. Ja, da ist auch Qualität rum. Wenn du so einen kannst reinbringen kannst und gleichzeitig auch eine Mannschaft hast, wo auch bei einem 2-0 auswärts noch umschalten kann. Und dann Kuzias, der auch neu dazugekommen ist, wo er als Joker reingeht und dann das 3-2 macht. Ja, das ist genau der Unterschied, glaube ich, den man gerade aktuell so ein bisschen sieht.
Ja, vor allem auch mit dem Beispiel Platzverhältnis in Winterthur ist es wahnsinnig schwer, gepflegten Fußball über 90 Minuten zu spielen. Und das ist ja schon eigentlich auch im Sinn von Lugano. Jetzt mal die erste Halbzeit, wenn wir die anschauen, kann man darüber diskutieren. Das war jetzt sicher nicht die beste Halbzeit gewesen. Aber dass du dann trotzdem auch noch einen 2-0 Rückstand in einen Sieg kannst ummünzen, das spricht sehr viel für Lugano und ist auch mein Favorit im Titelkampf.
Ja, also Lugano bestätigt einmal mehr, dass sie dass mit ihnen zu rechnen ist. Ich finde, ich habe ein bisschen Mitleid mit den Winterthurern, weil auch die, finde ich, arbeiten stark verbessert jetzt overall, wenn wir jetzt vergleichen noch mit der Hinrunde am Schluss. Schießt 2 Goal gegen Lugano, wo jetzt defensiv auch nicht so schlecht steht in der Regel. Baron, wo die 2 Goal macht. Eins ist zwar ein Penalty, gefällt mir auch sehr gut. Dort wächst für mich auch so ein bisschen etwas zusammen.
Gut, aber das erste entsteht aus einem Einwurf. Und das ist für mich, meiner Meinung nach, klar, der Schuss wird auch noch abgefälscht, aber das war ein bisschen zu einfach gewesen. Und ich glaube, das ist auch das, was ein bisschen gefehlt hat in der ersten Halbzeit bei Lugano.
Ja, fair, klar. Und nichtsdestotrotz ist der Bauer, finde ich, trotzdem ein Spieler, der Winterthur mega gut tut, der einen ist, der regelmäßig Goal schießt. Und das ist etwas, was vielleicht Anfang Saison noch ein bisschen gefehlt hat. Jetzt haben sie wieder verloren. Und trotzdem, ich finde, auch Winterthur kann das ein oder andere positiv aus den letzten 2 Matchen, die sie gehabt haben, mitnehmen.
Auf jeden Fall. Also, ich meine, man hat ja da jetzt mehr gegen Lugano verloren, man hat Goal geschossen, man hat gute Ansätze gehabt. Also, ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen aus dem Spiel als FC Winterthur.
Muss aber trotzdem sagen, Uli Forte, Standardspezialist, offensiv wie defensiv. Ja, da ist ein oder andere Standardgoal passiert. Das 2-2 müsste das gewesen sein, vom Cimignani. Der ist komplett frei im zweiten Pfosten. Ist zwar eine Flanke gewesen, die sehr schön ist, aber der darf niemals allein dort so zum Abschluss kommen, dass er dort das wichtige 2-2 aus Lugano sich machen kann. Und ich glaube, da wird Uli Forte im Video sicher das eine oder andere auch noch ansprechen. Gerade eben das 3-2,
seitlicher
Freistoss.
Ja. Der Ball ist geil, aber
der sind noch zu rein. Zweit eigentlich gut besetzt dort auf dem ersten Pfosten. Der Lugano-Schürmer kommt trotzdem, macht es hervorragend, klar. Aber das ist dann auch in dieser Spielminuten im Spielstand, die Punkte, die Winterthur braucht, das ist extrem schmerzhaft und das darf einfach aus Winterthur-Sicht nicht passieren.
Ja, nimm das 2-2 mit heim, auch wenn es mal vielleicht richtig nach 3 Punkten ausgesehen hat, aber jetzt ja, verlierst.
In dieser Situation ist das unheimlich wichtig.
Verlierst eine Bohne wieder auf Iverdon und geht's, obwohl du eigentlich ja, sicher mit einer kannst heimgehen, wenn nicht sogar mit 3. Aber gut.
Nimmt man den Uli Forte schon länger UFO?
Habe noch nie gehört.
Hey, er hat so eine schwarze Dächlichabbar gehabt und auf der Seite ist halt so UFO gestanden. Ich weiß nicht, ob es noch ein Punkt irgendwo gehabt, den ich nicht gesehen habe, aber finde ich noch eine spannende Abkürzung für ihn.
Ja, also, müsstest du Robin fragen, er hat ihn als Trainer gehabt.
Gut, dass du das sagst, ich werde ihn darauf ansprechen. Ich frage ihn nochmal, was das genau bedeutet.
Sehr gut.
Mir sind allgemein im Fall die Hüte aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Die sind überall. Und alle haben den gleichen. Ich weiß nicht, ob das vom SFV irgendeine Frage ist, dass man nur so einen schwarzen Hut mit so Boxmaß muss haben. Aber der Coach Dort, der hat ja häufig so ein Käppchen an. Aber der Lausanne Goalie, der Letizia, hat das Hütchen angehabt, was ich auch schon länger nicht gesehen habe bei einem Goalie. Dann jemand vom Trainerstaff bei St. Gallen hat so einen schwarzen Chapa gehabt. Und dann eben der Uli Forte mit dem UFO Schriftzug auf der Seite auch. Also die sind überall gewesen.
Gut, beim Goalie jetzt manchmal hat es zu tun mit der Sonne, wo im Spiel Teil ist. Aber ja, die einen sehen gut aus mit diesen Kappen und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Ritual, ein Glücksbringer, wer weiß. Aber Letizia ist ein gutes Stichwort, dann würde ich gerade weitergehen, nämlich zu St. Gallen Lausanne. Die zwei sorgen eigentlich immer ein bisschen für Furore. In diesen Match geht es mehr oder weniger immer zur Sache und passieren auch viel Goal. Sind in dem Sinne eigentlich Topspiel. Letzte Woche haben wir Goalies gelobt. Da muss ich jetzt gerade sagen, dass das nicht so aus meiner Sicht ein Thema ist bei diesem Spiel zum Beispiel. Der Ziggy sieht beim ersten Goal unglücklich aus. Der Letizia nachher auch beim zweiten und dritten, wenn es mir recht ist. Oder ist an 2 bis 3 Goal beteiligt, sagen wir es so.
Ja, und die Sonne kann nicht blendet haben.
Ja, in St. Gallen kenne ich selber. Also das Stadion ist überragend, auch mit den Kulissen. Das ist immer voll dort und ist ein mega cooles Stadion. Die Stimmung ist top. Aber wenn dann die Sonne dort einmal ins Stadion reinscheint, kann das je nachdem schon auch ein bisschen draus bringen. Aber das soll ganz und gar keine Ausrede sein, sondern ja, das hat dafür gesorgt, dass da einiges abgegangen ist in diesem Match. Wie seht ihr das?
Ja, also eben zum Letti zu haben, ich denke auch bei 2 von 3 Goals sieht er eher schlecht aus. Und ja, das macht es dann halt extrem schwierig, zum so ein Spiel gewinnen. Also das ist halt einfach leider so, wenn ein Goalie einen Fehler macht, dann ist es ein Goal. Das ist, wenn du auf dem Feld spielst und einen Fehlpass machst, ausser bist gerade der letzte Mann, dann sieht das anders aus. Und das ist natürlich immer sehr bitter für den Goalie und dann halt auch fürs Team. Ich denke ansonsten, wie du gesagt hast, eine coole Affische gesehen, ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Und ja, am Schluss denke ich mit einem glücklichen Sieg und mit dem FC St. Gallen. Dort auch der Köbels wieder mal getroffen. Der ist auch einfach sehr, sehr konstanter Wert für das Team. Und ich glaube, wenn wir es vorher kurz bei Vinti auch hatten, wenn du halt vorne einfach jemanden hast, auf den du verloren hast, ich glaube, das ist so wertvoll für das ganze Team.
Ich glaube, ein Punkt ist auch noch, den man ansprechen kann, ist, dass das so relativ früh eine rote Karte in dem Sinn für eine Notbremse geholt hat. Ich glaube, dass das St. Gallen auch in Karten hat spielen sollen. Ich sage hat, weil Lausanne schon auch meiner Meinung nach dort ein bisschen dominanter war, teilweise. Jetzt nicht zwingend die Chance ständig hatte, aber Lausanne sieht man halt schon, dass die spielerisch auch einiges auf dem Kasten haben. Und ja, das war ein bisschen unglücklich gewesen. Sie haben auch wirklich gekämpft bis am Schluss, haben probiert, noch Minimum einen Punkt mitzunehmen. Aber es hat nicht wollen.
Und der Bock vom Letizia als 3-2 ist natürlich dann mit einmal Unterzahl ist natürlich dann ja tödlich. Also bitter für Lausanne und gleichzeitig muss man auch sagen, dass St. Gallen, wo wir auch immer wieder kritisieren insofern, als dass wir das Potenzial, das die Mannschaft hat, ja auch definitiv wahrnehmen. Eben, der Köbels haben wir jetzt schon angesprochen. Ich finde auch, der Christian Witzig hat mal wieder ein gutes Spiel gezeigt, hat ein wunderschönes Goal geschossen, ein sehr wichtiges Goal zum 2-2. Darf man nicht vergessen, Lausanne schießt ja das Goal in Unterzahl schon, das 2-1-Führungsgoal, Alvin Sanchez. Und ja, aber St. Gallen hat es endlich mal wieder auf den Platz bekommen, auch ja, eigentlich mehr oder weniger bis zum Schluss zu spielen und das Ding noch zu kehren. Lukas Görtl ist auch wieder zurückgesehen, der wichtiges Goal geschossen zum 1-1 schon. Also, das ist schon mal wieder viel endlich auch für die Ostschweizer aufgegangen. was mich freut, auch allgemein einfach, weil die Spiele in St. Gallen immer unterhaltsam sind. Robin, du hast es auch gesagt, St. Gallen, Lausanne, ich mag mich noch erinnern an das 4:3, glaube ich, was du siehst in der Hinrunde, auswärts, also in Lausanne, fantastisches Spiel.
Unglaublich, ja.
Von dem her, ja, also ich glaube, das ist sicher ein Spiel gewesen, wo uns Fußballfans Freude bereitet hat. Gleichzeitig Lausanne, ich glaube, der Ludovic Magna dürfte schon auch ein bisschen angefressen sein. So habe ich es ein bisschen wahrgenommen im Interview, dann eben abgerechnet wird erst am Schluss, hat er gesagt. Lausanne mit einem Punkt aus zwei Spielen, ein bisschen gestreichelt jetzt am Anfang. Haben das Gefühl, der Aufwärtstrend von Lausanne ist schon wieder vorbei, oder ist es einfach ein bisschen unglücklich gelaufen?
Schwierig zu sagen. Also, was ich noch natürlich auch bemerkt habe, ist auch, der Manja hat so einen schwarzen Hut angehabt. aber ansonsten, also ich weiß nicht, Lausanne ist für mich auch schon in der Hinrunde ein Team gewesen, wo vor allem offensiv begeistert hat, halt angeführt vom Alvin Sanchez. Und auch immer, finde ich, mental recht einen starken Eindruck gemacht hat. Also kämpferisch immer, finde ich, auf sehr, sehr hohem Niveau gesehen. Und ich finde, das hat man auch in diesem Match jetzt gesehen. Also eben, wie du es gesagt hast, Robin, die rote Karte hat man im Spielverlauf eigentlich gar nicht so fest angemerkt gehabt. Und ich finde, das spricht auch für das Team. Und wenn man dann mit einem 3-2, ja, unglücklich noch mit Goalie-Fehler dann als Verlierer vom Platz geht, ich glaube, dann ist nicht alles schlecht gesehen.
Ja, fair.
Ja, kämpferisch ist noch auch ein guter Punkt. Unser Kumpel, der
Raul... Soll ich auch wieder sagen?
Der Raul Giger hat auch
mal... Scheiße.
Der Raul Giger hat mal schnell noch ein Zeichen setzen. Das war unmittelbar kurz vor der roten Karte.
Ist wichtig,
wenn du so in einem Spiel bist, wo Post abgeht, dass man auch im richtigen Moment eben mal ein Zeichen setzt und mal einen Foul macht. Alles im Rahmen natürlich. Und dann musste ich auch noch schmunzeln in dem Sinn.
Ja, wie gesagt, Freund des Hauses, ganz liebe Grüße. Also, wer es noch nicht gesehen hat, der Raul hat auf jeden Fall ein Zeichen wollen setzen. Und ich glaube, das Zeichen ist auch angekommen.
Richtig.
Gut, machen wir das nächste Spiel, und zwar der FC Luzern, der auch in einem ganz kuriosen Spiel gegen den FCZ daheim mit 3-1 verliert. Ich sage kurios aus zwei Gründen. Zum einen hat es drei Penalty gegeben. Zum anderen hat zwei von drei und im Nachschuss gehen aber beide rein. Und der FCZ beendet das Spiel am Schluss nur mit 9 Mann, weil sie noch zwei rote Karten bekommen haben. Ja, mega, mega. Also habe ich irgendwie vom Matchverlauf her so gefühlt auch noch nie gesehen. Ganz abstrakt irgendwie habe ich gefunden. Ich weiss nicht, wie ihr es wahrgenommen habt, das Spiel in Luzern.
So wirklich mega abstrus, wie du es schon gesagt hast. Ich glaube, also ich habe persönlich selbst noch nie gesehen. Und für mich, der Brecher an diesem Wochenende, ey, einfach, es tut mir so leid für ihn. Also stell dir vor, du kriegst drei Penalties gegen dich, du hast als Goalie zwei, und trotzdem ist der Ball dann halt dreimal drin, weil sie im Nachschuss noch die Goal machen. Also unglaublich bitter. Ansonsten kriegen sie keine Goal. Alles auf Penalty eigentlich. Und ja, also mega bitter für Brecher. Und auch sonst, also seine Hintermannschaft lässt ihn ja komplett im Stich. Also wenn man zwei rote Karten holt, die eine ist als gelb-rote nach nicht mal einer halben Stunde.
Glaub. Die ist dumm.
Also unfassbar blöd, wenn man die holt. Und dann auch der Camberi, wo zuerst bei dieser Situation komplett irgendwie am Pennen ist und dann danach Kung-Fu-mässig im Gegner, ja, am Schluss ins Gesicht shootet. Also da ist alles zusammengekommen dort hinten beim FCZ. Also für das ist der Monis nach dem Spiel recht irgendwie relaxed gewesen, habe ich gefunden.
Ja, ich glaube, er hat es einfach akzeptiert, weil dort schon sehr viel unglücklich auch gelaufen ist. Mir stört ein bisschen mehr so die Entstehung von diesen Aktionen, wo zu den Penalty zum Beispiel führen. Gerade beim ersten, der Gonzalo verliert auf der Seite einen, den Ball völlig leger, wo du gar keinen Grund hast, um dort so etwas riskieren und in dem Sinne den Ball dann auch verlieren. Aus dem entsteht natürlich nachher eine Aktion, wo der Winkler, der einen überragenden Match gemacht hat auf Luzerner Seite, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, spielt einen sensationellen Pass in Tiefe und so entstehen dann nachher die Penalty-Situationen und das ist schon sehr mühsam, glaube ich, auch aufgrund von Fehlern.
Ja, dort kann ich eigentlich gerade anhängen. Auch der junge Denun, der ebenfalls eine Penalty verschuldet, wo es mal so geben kann.
Auch dort Körpergröße ein Thema, richtig, wie beim Benito angesprochen.
Richtig, auch ähnliche Situation, weil quasi der Körper dazwischenstellen, der Gegenspieler ist deutlich kleiner. Ist der Thibaut Glitsche gesehen, oder?
Richtig.
Einmal, langt dann aufgrund von dem, dass ein Bodycheck will, gern grösser ist, langt er beim Schwung, langt dem Glitsche ins Gesicht. Es gibt eine Penalty, dort finde ich noch ja, Anlage, aber das kann es halt mal geben. Was ich habe beim Denun dann ein bisschen, ja, wo ein Lehrgeld zahlt in Bezug auf halt, ja, ich glaube, es war sein zweites Super League-Spiel.
Dritten Einsatz.
Genau, wo er die zweite Gale bekommt, die darfst du nicht bekommen.
Aber Embi, auch dort den Steg ist der Zava, hat den Ball im Zwischenraum, hat eigentlich gar keinen Druck, macht den Fehlpass.
Der Pass ist Horror, der
Fehlpass. Logisch, ist er kommt nachher zu spät, aber es müsste gar nicht sein, wenn der Fehlpass nicht passiert. Weißt
ja, nein, klar, aber dann ist ja Damage Control. Also Damage Control ist halt in dieser Situation, finde ich, nicht die gelb-rote Karte.
Klar, er muss sich cleverer anstellen. Aber ich sage, die entscheidenden Situationen, Penalty-Karten, sind mehrheitlich aus unnötigen Fehlpass oder Fehlzuspielen entstanden.
Ja, vor allem absolut nicht in Bedrängnis. Also es ist nicht so, dass Luzern irgendwie mega starkes Pressing gespielt hat, sondern es sind wirklich ganz...
Nein,
ganz
Zürich war die dominantere Mannschaft gewesen. Die haben das Spiel eigentlich wirklich unter Kontrolle gehabt. Luzern hat sich, die haben es selber gesagt, die haben sich in die Hose gemacht. Die sind in die Halbzeit rein, die haben geführt, aber die sind selber nicht rausgekommen, warum sie geführt haben, effektiv.
Ist das vielleicht, das habe ich mir jetzt im Zug von diesem Spiel auch noch so ein bisschen überlegt, Robin, du sprichst den Zava an. Da reden wir von allen Spielern, die jetzt auch eher noch am Anfang von ihrer Karriere stehen. Der Zava macht das letzte Foul, das zum letzten Penalty führt, der auch nicht wirklich glücklich agiert in diesem Zweikampf. Der Luzerner ist mit dem Rücken zum Goal eigentlich. Ja, ist das vielleicht etwas, was ich gerade aktuell ein bisschen Lehrgeld zahle? Ich meine, nächste Woche kommen wir auch noch drauf. Wir müssen ja wohl oder übel auch wieder Spieler einsetzen, die sie eigentlich gerne nicht mehr im Kader hatten, weil die den Verein verloren wollen. Zahlt der FCZ dort vielleicht auch gerade ein bisschen Lehrgeld?
Ja, sie wollen ja bewusst auch Junge einsetzen. Und das finde ich auch mega toll, dass sie das machen. Zudem sind es noch eigene. Das ist sowieso immer ein gutes Zeichen für Identifikation, auch wenn man die Fans da mit einbezieht. Es ist halt einfach so, dass du schon musst aufpassen. Die Tiefigkeit, wie viele Fehler machst du im Spiel, was ist das Ausmaß von diesen Fehlern, und dann gibt's halt einmal ein Match, wo das auch passiert. Das ist ganz klar. Das soll auch passieren. So tust du auch wachsen. So tust du dich auch weiterentwickeln. Ich glaube, dass halt das Thema auch beim Zava ist, dass er letztes Wochenende ist er der vierte Held von Zürich gewesen, wo er da das Siegesgoal gemacht hat gegen Yverdon, und alle haben nur von ihm geschwätzt. Und dann ist eben die Realität eine Woche später, das wieder zu bestätigen. Und das ist eben die Challenge für einen jungen Spieler. Und das ist wahnsinnig schwierig in einem jungen Alter, dort schon mit emotionalen Momenten auch die Konstante anzubekommen. Und das ist ein grosses Thema bei einem jungen Spieler. Und das müssen die lernen. Auch der Denun mit der gelb-roten Karte, das passiert. Das högeln wir ab und dann geht man weiter. Aber man muss schauen, dass man da Konstanz dann reinbekommt von den Leistungen und von den guten Momenten hoffentlich.
Wenn wir jetzt noch schnell einen Blick auf Luzern werfen, wo da eigentlich relativ, ich sage jetzt in Anführungszeichen, günstig zu 3 Punkten kommt, dann muss man aber auch festhalten, dass Luzern 1 Punkt hinter dem 2-platzierten FCB und 2 Punkte hinter dem 1. Lugano ist und dort eigentlich noch voll mitmischt im Rennen. Für euch jetzt einfach so aus der Kalten rausgefragt, ist Luzern für euch eine Spitzenmannschaft?
Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, Luzern auch, wie der FCZ, ein extrem junges Team. Ich glaube, dort ist auch noch Luft nach oben in der Entwicklung von vielen Spielern. Und ich glaube, es ist sehr positiv, was der Frick mit dieser Mannschaft macht, diese Saison. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das reicht, um bis am Schluss ganz oben können mitspielen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Momentaufnahme. Und ich glaube, für den ganzen Verein einfach auch schön, dass es zeigt, so, hey, man geht in eine gute Richtung.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also für mich auch im Studio haben die da geschwätzt, vom Meisterkandidat sogar. Dann habe ich im ersten Moment den Kopf schütteln. Also Meisterkandidat will ich da komplett mal ausschliessen, weil für das haben sie einfach noch zu wenig Erfahrung, meiner Meinung. Sie haben auch 1-2 Junge, die ich muss sagen, die sind sehr interessant. Kacke, das weiss man schon länger. Das ist auch ein Kandidat für die Nazi. Das ist ganz klar. Das ist eine Frage von der Zeit, bis der dort seine ersten Einsätze auch wird haben. Und dann hast du auch gestern, wie man gesehen hat, den Winkler im Zentrum, wo ich muss sagen, der hat einen überragenden Match gemacht. Und ich glaube, der hat auch in der Vorrunde so die ersten paar Spiele und Monate, Wochen gebraucht, um ein bisschen auch die Super League komplett adaptieren. Und jetzt, glaube ich, ist dort schon auch ein Prozess. Und der nächste Schritt, absehbar.
Ja, Winkler vielleicht, um das noch ganz kurz aufgegriffen, ist oft als Ergänzungsspieler reingekommen, ist eigentlich immer der erste Wechsel gesehen von Mario Frick.
Richtig.
Und mittlerweile, ja, Frick hat ja ein bisschen umgestellt. Gürbic hat zwar jetzt wieder mal gespielt von Anfang an, letzte Woche hat er nicht gespielt, meistens operieren sie mit Klitsche und Carvena, der jetzt wieder zurück ist. Ja, bin ich gespannt. Also, ich glaube auch nicht, dass Luzern ganz bis zum Schluss wird vorne dabei sein, aber ja, ich glaube, es ist eine gute Saison möglich, rein von der Veranlagung.
So also absolut, und eben international ist auch möglich vielleicht, das ist klar, das steht in den Sternen, aber von einem Meistertitel zu reden, das wäre ein bisschen too much.
Ich denke, wer auf der anderen Seite sicher ein Meisterkandidat ist, ist der FC Basel. Und der FCB gewinnt daheim 4-1 gegen Sion, nachdem man in Rückstand gerotet, dann finde ich am Schluss in doch relativ überzeugender Manier und wie ich gefunden habe, mit ein paar sehr schön ausgespielten Goal.
Ja, also der FCB bestätigt eigentlich so ein bisschen das, was die letzten, sagen wir jetzt ein, zwei Monate ja, so ein bisschen sich anbahnt hat, dass er nämlich kann reagieren, auch auf Rückstand und gleichzeitig, ja, auch langsam aber sicher wirklich wieder ein Top-Team ist in dieser Super League und auch mit einer Souveränität nach Rückstand noch kann gewinnen. Ich glaube, Robin, du hast sicher auch noch das eine oder andere dich ein bisschen taktisch angeschaut und ja, dort vielleicht mal die Frage, was ist dir denn bei dem Sieg vom FCB gegen Sion aufgefallen?
Ja, klar, unglücklich, dass sie da in Rückstand geraten sind. Aber ja, das kann passieren und wie sie dann halt reagieren, ist dann wieder sensationell. Der Pass vom Shaqiri zum 1-1, der das auslöst. Und der Carlos, der dann den Abschluss sucht, relativ schnell aus der Dreieck, wo dann auch ein bisschen glücklich noch ist. Aber eben, letzte Woche in dieser Runde ist ein oder andere auch gegen den Dominik Schmid ein bisschen gekommen und die Frage ist gestellt worden, ist der Junge in einer Krise aufgrund von der Vorgeschichte im letzten Spiel mit dem Penalty und so weiter. Der macht einen Laufweg, läuft durch und drückt ihn hinter die Linie. Und das zeigt, dass der absolut mental auf der Höhe ist und parat ist. Und ich will ihn da auch ein bisschen rausheben, weil, ja, auch beim 2-1 ist er noch beteiligt gewesen. Dort muss ich aber auch sagen, dass der Entstehung vom Goal wahnsinnig interessant ist. Also, das ist hinten mit einem Dreheraufbau entstanden, der AGT, wo der Stürmer fixiert. Dann der bewusste Ball ins Mittelfeld zum Aftulau und der spielt einen unglaublich schmerzhaften Ball für sie zwischen den Linien und das kennen wir alle. Der Cerdan bewegt sich überragend zwischen den Linien, genau in diesen Zwischenräumen, wo es gefährlich wird. Sucht den Doppelpass und nachher über links. Klar verliert dort der Traoré den Ball auch nicht, das ist auch wichtig, aber der Schmid läuft wieder mit einem riesen Laufweg durch und legt den Ball dann super in den Rücken und der Cerdan lässt ihn dann natürlich mit seiner individuellen Klasse auch nochmal hervorragend durch, sodass der Carlos nur noch reinschieben kann. Aber man sieht jetzt schon auch von den Spielzügen her, der Celestini mit seiner Erfahrung und mit seiner Philosophie, die da jetzt klar erkennbar ist.
Ja, vor allem, dass, wie so die ganze Mannschaft beteiligt ist, finde ich, hast du es mega schön rausgehabt bei dem Beispiel vom 2-1. Ich finde, man sieht es auch, wenn man rein einfach auf Torschützen schaut. Du hast den Carlos, der trifft, mit dem Mittelstürmer. Du hast aber auch beide Außenverteidiger, die in diesem Spiel ein Goal schießen. Und das ist für mich auch ein Zeichen, wie halt die ganze Mannschaft, an diesen Angriff beteiligt ist, oder? Weil sonst hast du das nicht.
Richtig. Und eben, du sprichst es an, die Außenverteidiger haben jetzt Goal gemacht. Aber warum? Weil sie halt in einem Spielaufbau eine Rolle müssen vielleicht schnell kurz einnehmen, wo sie einen müssen fixen, dass ein anderer frei wird. Gibt ihnen dann aber auch Zeit, wenn die Möglichkeit da ist, dass sie können angreifen in Box. Und das siehst du beim 3-1 auch, wo der Kader dort ein bisschen glücklich dann das 1-1 halt gewinnt. Aber das gibt im Endes wieder Luft und Zeit, um dann auch den Lauf machen in Box rein. Nachher löst es dann auch gut. Ist meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach. Der Chronik dreht sich dort zu einfach ab. Aber es ist halt einfach am Schluss ein Goal und der Gretsch, wie er macht nachher, ist eigentlich ja, sorry, dass ich so sage, scheißegal. Er drückt hinter die Linie und das Goal ist von hinten bis vorne absolut sensationell rausgespielt.
Ja, die sprechen ja jetzt wirklich ein Konstrukt ab im FCB, wo funktioniert und wo auch eine gewisse Variabilität aufzeigt, wo die Mannschaft mittlerweile hat. Der Shaqiri hat auch wieder einen Assist gemacht und ja, also blöd gesagt, dort, wo er den Ball durchlässt, das ist auch ein halber Assist, auch wenn der Ball von Dominik Schmid bewusst schön in Rückraum gespielt ist. Um vielleicht das noch kurz aufgreifen, Dominik Schmid ja, hat eine gute Antwort gegeben auf dem Platz. Ich finde aber auch neben dem Platz dann im Interview ja, nochmal nachgedoppelt, so ein bisschen angriffslustig, obwohl er gesagt hat, ja, die Kritik, die prallt an ihm ab, oder er nimmt sich eigentlich die nur von seinen Mitspieler, Trainer und Familie zu Herzen. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist er schon auch mit einer gewissen Wut im Bauch in das Spiel gegangen und hat gezeigt, ja, dass er ein gestandener Superleague-Spieler ist, der mit dieser, so einer Situation auch gut kann umgehen.
Vielleicht hat er auch den Podcast gelesen von letzter Woche, wo der Tildo ein
bisschen... es war schön, und dann ja, ist ihm nur zu gratulieren für eine gute Leistung, wie im FCB allgemein. Wohingegen Sion, ja, vor allem in der ersten Halbzeit noch das gemacht hat, was im Rahmen von ihren Möglichkeiten war. Ich glaube, über die Höhe vom Sieg kann man diskutieren. Ist der FCB, finde ich, auch mal sehr effizient gewesen, noch zusätzlich. Es kommt noch dazu. Was ich auch noch herausheben möchte, ist, dass der Philipp Otelle, der neu dazugestossen ist, ebenfalls sein erstes Goal können schiessen. Ich habe ihn auch noch interessant gefunden in ein, zwei Läufen, die er macht. Weil er einmal hat er ein Laufduell gegen den Luma Lamaschi, der auch nicht super langsam ist. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist, wo er gut stehen lässt. Auf diesen Spieler bin ich auch noch sehr gespannt. Allgemein, da scheint mir auch einer zu sein, der ja, Räume attackiert und kann weh machen, gegnerische Verteidigung.
Absolut. An dieser Stelle würde ich auch noch schnell eure Meinung hören, betreffend dieser roten Karte, die ein bisschen unglücklich gelaufen ist, meiner Meinung nach. Ich würde gerne hören oder wissen, wie ihr das so seht.
Rote Karten sind nicht mehr ein Thema für den Linus, das ist gut.
Wer kommt jetzt da hin? du, ich denke, es ist sehr ungeschickt, um es quasi vorsichtig formulieren. Von Seite Ayeti. Ich finde es sehr schwierig, rein von dem bisschen Videomaterial, das man da gesehen hat, zum sagen, wie viel quasi Frust oder ja, wie viel Absicht da genau drin steht. Ich habe schon das Gefühl, er will ihn auf den Fuss. Und ja, also dann kommt man halt zu Boden und macht dann ein bisschen mehr draus, vielleicht auch, als es tatsächlich gesehen ist. Für mich, ja, also auf jeden Fall eine rote Karte. Und ja, sehr, sehr bitter auch für einen Ayeti. Also ich meine, er kämpft um Minuten und dann hilft das natürlich nicht, wenn du jetzt, glaube ich, 3 Spiele gesperrt bist.
Absolut. Ja, schon ein bisschen unglücklich. Ich will dazu jetzt nicht unbedingt zu viel sagen. Ich glaube einfach, dass da schon auch noch ein Wortgefecht oder irgendetwas war im Vorfeld, weil einfach so macht Albi das nicht.
Ja, und gleichzeitig sicher auch eben, der Frust haben wir angesprochen. Also ich glaube, der kämpft um Minuten und das ist ihm für einmal ab, aber 4-1-Sieg vom FCB tut das nicht ab. Ich würde gerne noch kurz einen kleinen Cut machen, weil jetzt am Wochenende die AXA Women's Super League wieder loslegt, nicht komplett. Es sind noch 3 Nachholspiele, danke, wo stattfinden. Und bevor wir das aber machen, möchte ich auch noch schnell kurz einen kleinen Blick international auf ein paar Nationalmannschaftsspielerinnen werfen, weil es dort vor allem beim SC Freiburg noch frohe Kundschaft zu verkünden gibt. Svenja Völmli, wir haben das Goal jetzt gerade nachher vorher im Vorgespräch nochmal angeschaut, kommt zurück, macht das Comeback nach einem Kreuzbandriss, wo sie sich im November 2023 geholt hat. Und ja, verliert zwar mit Freiburg gegen Leverkusen 2-1, schießt aber ein absolutes Traumgoal. Ist, würde ich sagen, eine schöne Geschichte, oder, für sie nach dieser Leidenszeit.
Ja, mega. Also ich meine, es ist ja wirklich eine lange Zeit. Also November 23, ich weiß nicht, ob es da noch Komplikationen gibt im Aufbau.
Es war der zweite Kreuzbandriss und ich glaube, es ist erst 22. Mhm.
Ja, also ich meine, das ist natürlich schon heftig. Also das ist auch eine lange Zeit, wo du weg bist. Und wenn du dich so kannst zurückmelden, mit so einem schönen Schlenzer und mit einem schwachen Fuß, also ich glaube, viel besser geht es nicht. Also gut, wenn sie nicht verloren hätten, wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber für sie persönlich, mega.
Besser können sie nicht eintreffen. Und das soll ihr jetzt auch nochmal Vertrauen geben. Gerade für die nächsten Wochen und Monate. Und wenn sie da auch körperlich relativ schnell wieder den Tritt findet, was ich ihr durchaus zutraue, weil sie physisch auch gute Spielerin ist. Wer weiß, dann ist da vielleicht auch nochmal der EM-Zug, der bereit steht von Freiburg in die Schweiz.
Wer ebenfalls zweimal töpft, ist die Meriem Tertschen bei Dijon. Die spielen im Coupe de France gegen Evian. Und sie schießt 2 Goal. Sie ist eine Spielerin, die ja eher so ein bisschen eine Ergänzungsspielerin war oder ist in der Nationalmannschaft. Aber ja, gerade jetzt im Vorfeld von der Europameisterschaft, die dann langsam aber sicher näher kommt, sicher auch eine gute Geschichte, oder? Dass sie sich da mal wieder mit einem Erfolgserlebnis können belohnen.
Klar, Kohlschießen tut immer gut. Ist jetzt in der Vergangenheit nicht immer bekannt gewesen, dass sie wahnsinnig viel Goal schießt, aber das soll ihr auch Vertrauen geben und ist extrem wichtig für das halbe Jahr jetzt.
Wunderbar, dann lasst uns doch noch schnell einen kleinen Blick auf die anstehenden Partien werfen. Jetzt habe ich da gerade gesehen, dass das in meinen Notizen aus irgendeinem Grund verschwunden ist. Jetzt
muss ich da gerade kein Problem, da können wir dir gerne Unterstützung bieten. Da haben wir zum einen FCB, wo daheim gegen Thun kann spielen. Dort, ja, denke ich, haben wir schon eher eine klare Geschichte erwarten. Tabelle zweite gegen Tabelle letzte. Dann Aarau gegen St. Gallen. Ich denke, das könnte doch ein eher spannender Match werden. Und dann noch Luzern gegen GC. Das sind die drei Partien.
Wunderbar, genau. Der FCB würde mit einem Sieg gegen Thun Tabellenführung übernehmen in diesem Nachholspiel. Robin, du hast noch einen kleinen Blick auf ein Testspiel geworfen und dir ist etwas Interessantes aufgefallen oder etwas, was für die Frauen vom FC Basel, eine Spielerin, die da ja, durchaus noch könnte interessant werden jetzt in den nächsten paar Monaten.
Ja, die haben das Testspiel souverän gewonnen. Die Lia Kamba will ich dort ein bisschen rausheben, wo ein Goal gemacht hat und zwei Assists. Das eine Assist ist sogar eigentlich aus einem Eckball entstanden, wo eine Linksfüßlerposition ist. Sie hat dort quasi mit dem schwachen Fuß den Ball schön auf den zweiten Pfosten gebracht. Das Goal ist natürlich nachher auch sensationell gewesen, aber ich glaube, da ist etwas am Entstehen und es nimmt mich wahnsinnig Wunder, wie die in die Rückrunde wird reinkommen dann.
Vielleicht noch schnell zur Erinnerung. Lia Kamber ist zuletzt bei Luzern aktiv gewesen, ist vom FCB verpflichtet worden, schon im Sommer. Und ja, hat jetzt den Schritt gemacht nach Basel. Und ja, dementsprechend sind wir sehr gespannt. Linus, du hast ja auch die anderen Partien schon ein bisschen angesprochen gehabt. St. Gallen ist relativ gut nach vorne mit dabei. Mit einem Sieg könnte man auf Platz 3 stoßen, gemeinsam mit dem FC Zürich.
Ja, war interessant, oder? Dort hat man noch die bessere Tordifferenz. Ich weiß gar nicht, was als erstes zählt, aber ich nehme an, Tordifferenz bei Punktgleichheit, oder?
Das ist meines Wissens richtig. Und gleichzeitig spielen sie beim von mir sehr geschätzten FC Aarau auswärts. Es ist nicht einfach. Da sind schon die ein oder andere auch grosse Mannschaften sind schon gestolpert. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich auch, dass es wieder losgeht. Genauso wie bei GC gegen Luzern. Also respektive Luzern, der daheim spielt gegen GC. Dort wiederum, Luzern hat 4 Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz und GC ist auch recht im Mittelfeld. Was erwartet uns irgendwie dort in Bezug auf die GC-Frauen, die vor allem jetzt in den letzten zwei Spielen einen Unentschieden gegen den FCZ haben können machen und das vorletzte Spiel auch gewonnen haben? Was erwartet uns dort?
Ich denke, Luzern wird enorm motiviert sein, um sich definitiv hier lösen von jedwegigen Abstiegsgefahren. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, GC, wo ja eigentlich gute Leistungen gezeigt hat. Und es wird sicher nicht einfach für Luzern, um da daheim zu Punkt zu kommen.
Wir bleiben sehr gespannt. In zwei Wochen startet dann wieder eine normale Runde. Aber das ist eigentlich so ein bisschen der Start dann von der Rückrunde in der AXA Women's Super League. Ich würde sagen, wir machen langsam den Deckel drauf, weil wir haben schon einiges blabbert. Außer du, Linus, hättest du noch etwas?
Hey, ich finde es wie noch eine spannende Meldung. Hat es noch gerne die Woche aus dem Frauenfußball.
Das hätte ich auch noch wollen.
Die gehört da schon noch schnell rein. Willst du gerade übernehmen und schon?
Ja, also ich wollte eigentlich auch eure Meinung hören, weil das schon auch erfreulich ist in dem Sinn. Da ist ein Rekordtransfer zustande gekommen. Naomi Chirma wechselt zu Chelsea von San Diego. Und zwar für 1,1 Millionen.
Du sagst, das erste Millionentransfer im Frauenfußball. Und ich glaube, das ist
endlich.
Das ist einfach ein Zeichen auch dafür, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren und auch was richtig ist. Und ich finde, also zum einen, ich glaube, das ist dann ein anderes Fass, wo man aufmachen kann, oder Geld im Fußball Man hat ja auch häufig schon so gehört, ja, im Frauenfußball ist noch der richtige Fußball da, weil es noch nicht so viel Geld im Spiel hat, wie es früher noch vielleicht mal war, so in den romantischen Zeiten vom Fußball, vor all den Investoren und so weiter. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach auch ein bisschen festhalten, das wird auch nicht mehr so lange gehen und bei den Frauen wird es in ähnliche Richtungen gehen. Ob es gerade dann 222 Millionen
das
sind.
Das hoffe ich nicht.
Das sei dahingestellt, aber ich denke generell, der Trend zur Professionalisierung, der ist da und ich glaube, das ist ein mega schönes Zeichen. Ich glaube, die Zahl hat auch eine grosse Stahlkraft, oder? Das ist so ein Schallmauer, den man ein bisschen durchbricht mit dem Millionentransfer und ich denke, da wird es dann noch weitere geben in relativ absehbarer Zukunft.
Jetzt muss der Armin Till in Zukunft noch mit Chelsea-Match laufen. Ja,
scheiße. Männer haben sie alle schon gekauft, jetzt müssen sie noch bei den Frauen
passen. Nein, aber Spaß beiseite, ich kann mit dem nur anschliessen. Also ich finde das auch eine coole Geschichte, wie du sagst, Linus, auch inklusive dieser Signalwirkung, dass etwas geht und ja, dass der Frauenfußball auch hier die Aufmerksamkeit bekommt, die er auch verdient und nicht zuletzt auch nachher dann mit unserer Heim-EM, die wir haben. Von dem her, glaube ich, ist das eine wunderbare Geschichte, um die Folge langsam aber sicher zu einem Abschluss zu bringen.
Nur noch ein Input dort, sorry, jetzt mache ich dort die Folge noch mal länger, aber ich habe mir noch die Frage gestellt, wann ist es bei den Männern das erste Mal so weit gewesen, dass ein Spieler für 1 Million transferiert worden ist? Ich habe jetzt keine exakte Zahl gefunden, habe nur eine kurze Research gemacht.
Da müssen wir weit zurückgehen, nehme ich an, oder?
Wo hat er das etwa eingegangen? Ich habe so ein, zwei Zahlen gefunden.
Machen wir noch jetzt da?
Ja, jetzt gerade von dir.
Kann man etwas gewinnen? Weil dann gebe ich mir mehr Mühe beim Überlegen.
Hast du ein Schmützchen von mir bekommen?
Also, das ist mir es wert. Oder ein Aperol nächstes Wochenende.
Oder? Ja, auch gut.
Ich würde jetzt einfach mal raushauen und sage mal 90er.
90er, okay.
93.
93, okay.
Ja, ich finde 90er auch nicht schlecht. Ich oder sagen wir 88.
88, okay.
Also ich has mittlerweile auch vor mir.
Also weißt du, dass du ein bisschen daneben bist?
Ja, ich bin noch näher als der Robby. Yeah.
Ich korrigiere, 82.
Ja, das ist...
82 ist
ich habe ein Geflüster bekommen von hinten.
Von der Regie ist noch schnell etwas gekommen. Ja. 82 hat es einen Transfer gegeben für 3 Millionen von einem ja, doch relativ bekannten Spieler. Und zwar ist das der Maradona, der zu Barca gewechselt hat, für 3 Millionen damals, im 82. Es hat vorher... aber schon Transfers gegeben, die um 1 Million rum waren. Ich habe jetzt nur Pfund gefunden. Ich weiss ja nicht, wie dort der Kurs war damals. Ja. Aber der Johann Cruyff hat für 920.000 Pfund zu Barcelona gewechselt, 1973. Also schon ein Moment her.
Unglaublich.
Und dann über 1 Million Pfund fixte Giuseppe Savoldi zu Napoli, wenn es mir recht ist.
Ja. Da habe ich auch da vor
mir. Muss ich mir vorstellen, die Spieler in der heutigen Zeit, da würden wir von anderen Summen wahrscheinlich reden.
Also Maradona zum Beispiel. Aber eben, ich meine, ich glaube, es zeigt, dass es dann schon schnell kann gehen. Ich glaube, dort ist auch in dieser Zeit in der Serie A ist recht viel Geld rumgesehen damals, doch wahrscheinlich die Liga mit dem meisten Geld zu dieser Zeit.
Wo auch immer.
Und dann hat es sich recht lang so in der Range gehalten, also bis man dann so wirklich die ganz grossen Dimensionen kann, ist dann so in den 90er gesehen, wo dann so wirklich die richtig teuren Transfers dann gross sind. Aber das einfach mehr noch so ein bisschen Fußballfachwissen, Hintergrundwissen, falls der ein oder andere oder die ein oder andere am Fußballquiz vielleicht wieder mal teilnimmt, das könnte so ein Effekt sein, der vielleicht mal kommt.
Wunderbar. Da haben wir noch ein bisschen Wissen mitgenommen für das Fußballquiz, wo der Till wieder moderiert irgendwann. Und ja, ich würde sagen, jetzt machen wir aber wirklich den Deckel drauf. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Teilnahme. Danke Linus, danke Robin.
Danke dir, Spass macht
wie immer.
Und ja, jetzt vielleicht am Schluss noch mal schnell den Verweis darauf, dass am Mittwoch noch eine Gastfolge wird kommen. Wer mehr Indizien dazu will bekommen, wer das denn genau ist, der verfolgt doch bitte gern unser Instagram unter GameChangerTalk_. Über eine positive Bewertung würden wir uns wie immer auf der hiesigen Plattform Podcast auch freuen. Und bis dann würde ich sagen, habt eine gute Woche, bleibt gesund, frisch, es ist grau momentan im Januar, aber ja, das Licht am Ende vom Tunnel, das sehen wir. Macht's gut, bis bald.
Tschüss zusammen.
Salut miteinander.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info- oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.